Wollen wir mal essen, ne? Essen ist fertig, sagte Gott, als er das Ruhrgebiet geschaffen hatte. Ja, blöder Witz, ich weiß. Schlecht erzählt. Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 35, sind wir stehen geblieben. Jakob ist zurückgekehrt an den Ort, an den er zurückkehren wollte, was er Gott versprochen hatte, wo er das Haus Gottes bauen wollte. Und es ist wirklich so, Gott hat einen Ort für uns, wo wir unser Haus bauen können, ein Haus Gottes. Dieser Ort befindet sich auf dem Felsen Jesus Christus. Auf diesem Fundament kannst du bauen. Da kannst du ein Haus bauen. Und dieses Haus ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dieses Haus ist dein Leben, ist deine Familie, ist deine Gemeinde. Und es ist Gottes Haus, weil es Gott gehört. Er hat dich nämlich geschaffen. Er hat gesagt, du sollst sein. Das ist immer wieder ein Wunder, sich das wirklich mal darüber nachzudenken. Warum bin ich eigentlich? Warum bin ich überhaupt? Was mache ich hier in diesem Leben? Warum lebe ich? Die Bibel antwortet, weil Gott dich geschaffen hat, weil er dich will, weil er dich ins Leben gerufen hat, weil er Ja zu dir gesagt hat. Er wollte, dass du lebst. Aber er sieht dich und mich, er sieht uns auch, wie wir hineingeboren sind in eine sündhafte, kaputte Welt und selbst kaputte, sündhafte Menschen. Und weil er Ja zu uns gesagt hat, als er uns geschaffen hat, sagt er auch Ja zu uns als unser Erlöser. Trotz unser aller Sünde sagt er Ja zu uns. Er nimmt unsere Sünde auf sich und sagt, ich will dich. Ich will dir Leben geben. Ich will dir nicht nur dieses zeitliche Leben geben, sondern ich will dir ewiges Leben geben, wahres Leben. Du sollst leben. Gott will das. Und das ist das Haus Gottes. Wir gehören ihm. Unser Leben gehört ihm. Er hat uns geschaffen und er hat uns erlöst. Er hat uns zweimal. Wir gehören ihm zweimal. Und wenn du dein Leben baust auf diesen Felsen, dann wird dein Leben ein Haus Gottes sein, ein Tempel Gottes. Dann wird dein Leben Gott Ehre bringen, wenn du auf den Felsen Jesus Christus baust. Wenn du dein Haus auf den Sand baust. Wenn du nur hörst, was Jesus sagt, es aber nicht in dein Herz aufnimmst, nicht glaubst, nicht folgst. Dann baust du auf den Sand. Und dann ist dein Haus kein Haus Gottes. Guck mal, und Jakob ist zu diesem Punkt gekommen, zu diesem Ort gekommen, wo Gott ihm begegnet ist und wo Gott zu ihm gesprochen hat, wo Gott ihm diese Zusage gemacht hat. Ich bin mit dir, egal was kommt. Ich bin für dich. Und als Jakob dann erwacht ist aus diesem Traum, hat er gesagt, hier ist der Ort. Ich wusste das nicht, dass ich hier Gott begegnen kann. Ich wusste nicht, dass Gott hier ist. Jetzt weiß ich das. Ich will zurückkehren an diesen Ort und hier ein Haus Gottes bauen. Und wenn ich zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Also Jakob hat ja einen langen Weg hinter sich. Und er ist dann zurückgekehrt nach Bethel an diesen Ort. Und wir haben gesehen, dass er ja rumgeeiert ist, dass er nicht direkt dorthin gekommen ist. So oft wissen wir eigentlich, was wir tun müssen. So oft wissen wir eigentlich, dass es eigentlich um alles geht. Wisst ihr, es ist dieses, was Paulus beschreibt, leg dein Leben auf den Altar als lebendiges Opfer. Das ist das, was Jakob hier eigentlich tun muss. Gott ist so gut zu ihm, er ist barmherzig, er liebt ihn, er hat Ja zu ihm gesagt. Und dieses Ja steht, dieses Ja gilt. Du bist der Gesegnete. Du bist der Nachkomme, der gesegnet sein soll und durch den der Segen in diese Welt hinausgehen soll. Du bist es, Jakob. Und Paulus sagt, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch nun, bringt euer Leben freiwillig, legt es auf den Altar, sagt, hier, das ist mein Leben, Gott, es soll dir gehören. Es soll dir gehören. Dafür müssen all die alten Götzen weg. Das ganze Haus muss gereinigt werden. So hat Jakob das mit seiner Familie gemacht. Sie haben die fremden Götter weggeschafft, haben sich gereinigt, sind dorthin gekommen nach Bethel, haben dort den Herrn angebetet. Gott ist ihm erschienen noch einmal und hat all das bestätigt, was er ihm gesagt hat. Aber er ist nicht geblieben. Er ist nicht in Bethel geblieben. Er ist weitergezogen. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Das ist so wunderbar. Gott hat einen wunderbaren, guten Plan mit dir. Dein Leben kann gute Frucht bringen. Wenn du in ihm bleibst, wenn du nicht wieder weichst. Wir lesen weiter in Kapitel 35, Vers 16. Sie brachen von Bethel auf und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rahel und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Rahel war wieder schwanger geworden. Es wird hier gar nicht berichtet davon, dass sie schwanger geworden ist. Das, was wir vorher hatten, dieser Wettstreit der Schwestern. Wer ist die am meisten Geliebte? Wer ist die bessere Ehefrau für Jakob? All das spielt jetzt hier keine Rolle mehr. Die sind alle älter geworden. Und Rahel, die eigentlich unfruchtbar war und einmal hat Gott gehört und hat den Josef ihr geschenkt und sie hatte ja gesagt, was hatte sie gesagt? In 1. Mose 30, der Herr füge mir einen anderen, einen weiteren Sohn hinzu. Das war ihr Wunsch, ihre Hoffnung, ihr Gebet. Und Gott erhört ihr Gebet, ihren Wunsch. Er fügt ihr einen weiteren Nachkommen hinzu. Aber das ist so manchmal mit den Wünschen, die wir so haben. Gute Wünsche, richtige Wünsche. Gott hat ja gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Also ist doch ein guter Wunsch, sich ein Kind zu wünschen. Für eine Ehefrau, für eine verheiratete Frau. Aber nicht immer ist das, was wir uns da wünschen, diese Idealvorstellung, dieses Schloss, dieses Luftschloss, was wir uns so erträumen. Gott erhört unsere Gebete, aber nicht immer so, wie wir uns das so vorstellen. Weil Gott hat höhere Ziele mit unserem Leben. Er möchte, dass unser Leben, wie gesagt, ein Haus Gottes ist, das ihn verherrlicht. Und das geschieht nicht unbedingt immer durch Friede, Freude, Eierkuchen in unserem Leben, sondern im Gegenteil. Das Ziel Gottes, dass wir ihm ähnlich werden und ihn widerspiegeln, vollzieht sich oft genau im Gegenteil, im Leiden, im Verzicht. Rahel ist schwanger. Und natürlich, wie jede schwangere Mutter, hofft sie, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen und dann glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Ne? Aber sie hat es schwer im Gebären. Warum hat sie es schwer beim Gebären? Alle Frauen haben es schwer beim Gebären. Das ist das, was Gott am Anfang gesagt hat, 1. Mose 3, zu Eva, die gesündigt hatte. Weil du auf die Schlange gehört hast. Weil du nicht mir vertraut hast, sondern dem Vater der Lüge mehr geglaubt hast als mir. Deswegen wirst du es schwer haben mit dem Gebären. Es ist ein Fluch, der auf den Frauen liegt. So wie auf den Männern der Fluch liegt. Unter Schweiß und Mühsal wirst du den Erdboden beackern und er wird Dornen und Disteln hervorbringen. Es ist der Fluch, der die Folge der Sünde ist. Wir haben mit der Folge der Sünde zu tun. Warum leiden wir? Warum haben wir es schwer? Aufgrund der Folge unserer sündhaften Natur. Und darunter stehen wir alle. Wir stehen alle unter diesem Fluch. Und wir können das auch nicht auflösen. Wir können nicht sagen, so, jetzt ist aber Schluss damit. Der größte Fluch sozusagen, der über uns gekommen ist aufgrund der Sünde, ist der Tod. Unsere Sterblichkeit. Und keiner von uns kann sagen, nö, das gilt nicht mehr für uns. Für uns als Christen gilt es, dieser Körper wird sterben. Dieser Körper wird nicht so in den Himmel kommen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Paulus hat damit gerechnet und hat darauf gehofft, dass der Herr doch vorher wiederkommt. Dann brauche ich nicht zu sterben, dann werde ich einfach umgewandelt. Dann wird dieser sterbliche Körper umgewandelt in diesen verherrlichten Auferstehungsleib, ohne dass ich sterben muss. Das möchte ich auch. Wir müssen viel mehr beten, Herr, komme bald. Oder? Wer will denn hier sterben? Herr, komme bald, das muss unser Gebet sein. Wenn es dir zu viel wird mit diesem sterblichen Leib, dann bete, Herr, komme bald. Das ist das Gebet, was seine Jünger beten sollten. Wenn die Last zu groß wird, wenn das Leiden zu schwer ist, Herr, komme bald. Aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, was das Leiden, das, wisst ihr, als Kinder Gottes, wir sind ja gerettet, wir sind wiedergeboren als Kinder Gottes und weil wir Kinder Gottes sind, ist Gott nicht mehr zornig auf uns. Der Fluch liegt ja auf dem Gekreuzigten. Er stirbt unseren Tod und wir haben Leben. Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Was meint er damit? Er meint, dass wir als seine Kinder tatsächlich ewiges Leben jetzt schon haben. Es hat jetzt schon angefangen. Und der Tod ist kein Schrecken mehr für uns. Es ist kein Fluch mehr für uns. Und trotzdem ist der Tod nicht einfach, auch für Christen nicht. Aber er ist verwandelt, er hat eine andere Bedeutung bekommen. Er ist der Übergang von diesem Leben in die ewige Herrlichkeit. So ist auch das Leiden dieser Frau, dieser Fluch des Gebärens unter Schmerzen. Ich bin davon überzeugt, dass es sich verwandelt. Geschwister, Frauen, die Jesus Christus gehören, die Kinder Gottes sind, die Töchter Gottes sind, meint ihr, die leiden weniger in ihrer Geburt? Sie gehen durch dieselben Leiden wie alle anderen Frauen. Aber Gott hat eine Zusage gemacht, ich werde euch retten, hindurch retten. Ich werde euch hindurchtragen durch die Geburt. 1. Timotheus 2. Und was ich glaube, was noch mit der Geburt verbunden ist, Jesus spricht von den Wehen, von den Geburtswehen. Und er spricht von der Erfüllung, wenn das Baby dann auf dem Arm ist, wenn neues Leben da ist. Und so bekommen die Geburtswehen eine andere Bedeutung, das unter Schmerzen gebären. Es verweist auf Christus. Eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, sie erlebt und durchlebt das, was Christus durchlebt hat. Christus hat diese Wehen am Kreuz durchlitten. Und als er in schlimmsten Schmerzen war, dort kam der Durchbruch. Und unsere Geburt, die Geburt der Gemeinde, fand statt. Aber das weiß Rahel hier noch nicht. Sie ist einfach schwanger und sie hat es schwer. Sie ist vielleicht schon älter. Heute würde man sagen, eine Risikoschwangerschaft. Und das Risiko ist tatsächlich so groß, dass Frauen mit dem Tod rechnen müssen. Deswegen, die Männer haben das immer einfach, ne? Kind zeugen und, boah, gut ist, ne? Die Frauen müssen vielleicht sogar Todesgefahr durchleben. Umso wichtiger ist es, dass ein Ehemann treu zu seiner Frau steht. Dass ein Ehemann seine Frau durchträgt, sie begleitet, für sie da ist, sie beschützt und bewahrt und ihr das so leicht wie möglich macht, diese Herausforderung der Schwangerschaft und Geburt. Vers 17, und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Sie hat schon gesehen, da kommt er, der Sohn kommt hervor. Es ist ein Sohn. Habe Mut, keine Angst. Es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben. Da gab sie ihm den Namen Ben-Oni. Ben-Oni, so kennen wir ihn nicht. Ben-Oni, das heißt Sohn meiner Trauer. Sohn meiner Trauer. Sie stirbt. Und mit ihrem Tod gibt sie diesem neugeborenen Kind quasi einen Fluch mit. Du bist der Sohn meiner Trauer. Das muss er jetzt sein Leben lang mit sich rumschleppen. Du bist der Sohn meiner Trauer. Als du geboren wurdest, ist deine Mutter gestorben. Ja, der Teufel ist ein furchtbarer Ankläger. Er macht daraus Folgendes. Du bist schuld, dass deine Mutter sterben musste. Wie grausam. Wie wunderbar, dass er einen Vater hat, oder? Wie wunderbar, dass wir einen Vater im Himmel haben. Wir alle sind Söhne des Unglücks, Töchter des Unglücks. Man sagt heute oft, ja, Kinder zu kramen, das ist eine finanzielle Belastung. Man muss aufpassen mit dem Kinderhaben, Kinderkriegen. Ne? Das ist Armutsrisiko. Kinder sind ein Armutsrisiko. So viele Kinder, die darunter leiden, dass sie nicht gewollt sind. So viele Kinder, die anstatt, dass ihre Eltern sich über ihr Leben freuen, ihre Eltern empfinden sie nur als Last, als Belastung. Sie sind selber so belastet, dass sie diese zusätzliche Last nicht tragen können. Denn ein kleines Baby, ein hilfloses Wesen, es braucht Hilfe, es braucht Schutz, es braucht ganz viel Liebe. Aber wenn du keine Liebe hast und du siehst nur dieses Kind, was Liebe braucht, was sollst du dann tun? Stößt dieses Kind von dir. So viele Kinder, die verstoßen wurden, ausgesetzt wurden, die vielleicht gar nicht zum Leben gebracht wurden, die schon vorher getötet wurden im Mutterleib. Und hier kann man es vielleicht noch verstehen. Rahel muss ihr Leben lassen für dieses Kind. Das ist doch nicht gerecht. Das ist nicht gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite, was kann dieses Kind dafür? Warum muss dieses Kind diese Last tragen? Und da ist, wie gesagt, dieser Vater. Er greift ein. Er sagt, nein. Ich nehme diese Last hinweg von diesem Kind. Ich nehme diese Last hinweg und nenne dieses Kind Benjamin, Sohn des Glücks. Was für eine Verwandlung, oder? Ein neuer Name. Das kennen wir doch, ne? Offenbarung wird uns gesagt. Wir werden einen neuen Namen empfangen. Du hast einen neuen Namen. Du bist eine neue Kreatur in Christus. Wenn du aus dem Geist geboren bist, ein Kind Gottes geboren bist, unter den Schmerzen, Christus hat gelitten am Kreuz und ist gestorben, damit du in Ewigkeit geboren wirst, dass du nicht mehr ein Sohn des Unglücks bist, ein Sohn der Trauer, ein Mitarbeiter am Reich des Todes, sondern du bist ein Sohn, eine Tochter des Glücks. Gott freut sich, der Vater freut sich, er hält dich in den Arm. Er schaut nicht darauf, dass sein Sohn gekreuzigt wurde. Er sagt nicht, wegen deiner Sünde musste mein Sohn sterben. Könnte er doch auch sagen, oder? Nein, er sagt, du bist der Sohn, du bist die Tochter meines Glücks. Mein Sohn hat dich unter Schmerzen geboren. Wie gut, dass du da bist. Wie wunderbar, dass du da bist. Wie schön. Wisst ihr, Jesus wurde verflucht um unsretwillen. Wir sind die Gesegneten. So agiert hier Jakob wie der Vater im Himmel. Er spricht Benjamin sein Ja zu und das Ja Gottes, was damit verbunden ist. Ich musste noch an eine andere Sache denken. Ich musste daran denken, dass in uns gibt es Fleisch und Geist. Wisst ihr, Fleisch und Geist sind zwei Kräfte in uns. Das Fleisch ist der alte Mensch. Der Mensch, der als Sünder ohne Gott lebt, der seinen eigenen Weg geht. Das Fleisch, es will leben. Wer versucht, das Leben zu gewinnen, wird es verlieren, sagt Jesus. Es gleitet ihn aus den Händen. Und dieses Kind, was da kommt, dieses Leben, es bringt Rahel den Tod. Dieses wunderbare Leben von Gott, was uns durch Jesus Christus geschenkt wird, es bringt meinem Fleisch den Tod. Denn die dem Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Unser alter Mensch ist mit Christus mitgestorben. Aber für den Geist ist dieser Jesus, dieses neugeborene Kind, dieser Christus in mir, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das neue Leben. Das ist der Sohn des Glücks. Mir konnte nichts Besseres passieren, als dass Jesus in mein Leben kommt. Gott macht aus uns Kinder des Glücks. Der Vater tut es. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das wird dann vom Propheten wieder aufgegriffen. Von dem Propheten Jeremia ist es, glaube ich, der dann über das prophezeit, was sich dann zur Geburt Jesu erfüllen wird. Die Trauer um die toten Kinder. Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. In Bethlehem wurde Jesus geboren. Benjamin wurde geboren, der Sohn des Glücks. Und Jakob richtete über ihrem Grab einen Gedenkstein auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal-Eder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel hörte es. Hier geht's drunter und drüber in der Familie. Wir sehen, sie sind nicht in Bethel geblieben. Sie sind nicht im Haus Gottes geblieben, sondern sie sind weitergezogen. Und Ruben schläft mit seiner Stiefmutter sozusagen. Und Israel kriegt das mit, Jakob kriegt das mit. Es entgeht ihm nicht. Und am Ende kommt es tatsächlich dazu, dass Jakob auch darauf reagiert. Ruben ist ja der Erstgeborene. Eigentlich ist er der Erbe sozusagen. Aber am Ende der Geschichte werden wir sehen, am Ende vom ersten Buch Mose, dass nicht Ruben den erstgeborenen Segen bekommt. Durch Ruben wird nicht der Erlöser kommen. Ruben wird tatsächlich einen Fluch empfangen, weil er hier voll im Fleisch lebt. Die Söhne Jakobs waren 12. Die Söhne Leas, Ruben, der erstgeborene Jakobs, und Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels, Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Padan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba. Das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Sehr, sehr alt geworden. Älter, als es heute jemals jemand wird. Aber nur weil heute keine Menschen 180 werden, heißt es nicht, dass es nicht mal so gewesen sein könnte. Wer sagt das Gegenteil? Das mit dem Sterben ist sowieso so eine sehr interessante Sache. Da kennen sich die Wissenschaftler nicht gut aus mit, warum das so ist und warum die Menschen halt in einem bestimmten Alter sterben. Normalerweise sterben Menschen an irgendwelchen Krankheiten oder an irgendwelchen Fehlfunktionen. Irgendwann kommt es dann dazu. Dann gibt es diese uralten Menschen, die 120, 122 sind, die dann auch irgendwie sterben. Aber wie alt kann wirklich ein Mensch unter idealen Bedingungen werden? Wissen wir nicht. Wir leben halt nicht unter idealen Bedingungen. Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Hier sehen wir, dass die Versöhnung zwischen Esau und Jakob angehalten hat. Sie sind zusammengekommen zur Beerdigung. Das ist was Furchtbares, wenn ein Streit, eine Unversöhnlichkeit in einer Familie dazu führt, dass man sogar bei der Beerdigung nicht zusammenkommt. Ich habe das erlebt. Das ist echt grausam. Das ist furchtbar. Wenn die Unversöhnlichkeit so tief geht, dass man noch nicht mal über den Tod eines Menschen zusammenkommt. Dank sei Gott, dass er durch seinen Tod uns Versöhnung geschenkt hat. Über seinem Tod können wir Versöhnung finden mit Gott und durch die Versöhnung mit Gott auch miteinander. Er ist dafür gestorben, damit wir nicht unversöhnt bleiben, damit wir nicht mit Gott unversöhnt bleiben und auch nicht miteinander. Das will Gott nicht. Gott sagt, was an dir liegt, um mit anderen Menschen in Frieden zu leben, das tue. Wir sollen Friedensstifter sein. Von uns soll Frieden ausgehen. Und wenn da Unversöhnlichkeit ist, wenn da Streit ist, was sagt Jesus? Jesus sagt, zieh den Balken aus deinem eigenen Auge. Geh auf den anderen zu, versöhne dich mit ihm. Belass die Situation nicht so, wie sie ist. Streck dich aus zu dem, mit dem du im Streit liegst. Suche die Versöhnung. Dafür ist Christus gestorben. Er ist gestorben, damit du Frieden hast mit Gott und damit du ein Friedensstifter wirst. Ob du dann immer Frieden schaffen wirst, das ist dahingestellt, denn zum Frieden gehören immer mehrere Personen. Und es gibt auch, es kann sein, dass dein Nächster, mit dem du im Unfrieden bist, unversöhnlich ist und sich nicht darauf einlässt, auf deine Schritte zur Versöhnung hin. Das kann sein. Aber mach die Schritte. Versuch's mal. Geh diese Schritte. Bete darum. Lass dir von Gott zeigen, wie du das tun kannst. Er hat es uns vorgelebt. Er hat es uns vorgemacht. Er ist tatsächlich um der Versöhnung willen selbst gestorben. Und das ist es oft. Dieser Schritt zur Versöhnung, er bedeutet meine eigene Kreuzigung. Ich muss meinen Stolz kreuzigen. Ich muss meinen Stolz aufgeben, um dem anderen die Hand zu reichen. Das fühlt sich oft so an, als ob ich dabei draufgehe. Aber Jesus hat es vorgemacht. Er ist dabei draufgegangen, um uns zu erreichen. Und er war ohne Schuld. Kann ich das wirklich sagen? In dieser Sache habe ich keine Schuld? Vielleicht habe ich ja doch. War ich doch zu unversöhnlich. Vielleicht war ich doch zu hart. Vielleicht habe ich doch ein Wort fallen lassen, was ich vielleicht nicht so gemeint habe, aber was vielleicht falsch angekommen ist, was unüberlegt war. Dafür kann ich mich doch entschuldigen. Dafür kann ich doch um Vergebung bitten. Dadurch kann ich den ersten Schritt machen. Ja, das ist Demütigung. Aber wir haben es in der Geschichte von Jakob und Esau gesehen, dass Jakob diesen Weg gegangen ist und am Ende Versöhnung entstanden ist. Und hier sehen wir, dass das sich bestätigt, auch über dem Tod von Isaak. Sie begraben ihn hier zusammen, geben ihrem Vater die Ehre in der Beerdigung. Und dies ist die Generationenfolge Esaus, das ist Edom. Also Esau und Edom, das ist dasselbe, das lesen wir auch schon in Kapitel 25, Vers 30. Esau bedeutet der Haarige. Ja, das ist einfach der Name, den er bekommen hat, als er da irgendwie rauskam aus dem Mutterleib. Ne, haben sie ihn angeguckt, der sieht ja, der ist ja völlig behaart hier, überall, voll mit Haaren. Das ist ein Esau, ne, ein Haariger. Aber Edom wurde er auch genannt. Warum? In Kapitel 25, Vers 30 wird uns gesagt, dass er so gerne von dem Roten aß. Von dem roten Zeugs, was sein Bruder da gekocht hat. Ja, und da wurde er dann auch Edom genannt. Und Esau und Edom wird immer wieder als Begriff synonym verwendet für die Nachkommen Esaus, die Edomiter, die wir noch im Neuen Testament finden, der König, der über Israel geherrscht hat, zur Zeit, als Jesus geboren wurde, der Herodes, der Große, wie er genannt wurde oder sich nennen ließ gerne. Er war ein Edomiter oder ein Idumäer, wie es dann später im Aramäischen hieß. Und wir finden sehr viel in der ganzen Bibel dann über dieses Volk der Edomiter. Deswegen nimmt Gott sich hier Zeit, uns tatsächlich die Generationsfolge der Edomiter vorzustellen. Und wir werden hier nur so ein bisschen reingucken. Esau hatte sich seine Frauen von den Töchtern Kanaans genommen. Ada, die Tochter des Hethiters Elon, und Oholibama, die Tochter Anas, der Tochter Zibons des Horitas, und Basemat, die Tochter Ismaels, des, die Schwester Nebajots. Und Ada gebar dem Esau Eliphas, und Basemat gebar Reguel, Oholibama aber gebar Jeusch, Jalam und Korach. Das sind die Söhne Esaus, die ihm in Land Kanaan geboren wurden. Und Esau nahm seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses und seine Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Land Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg. Denn ihre Habe war zu groß, um beieinander zu wohnen, und das Land ihrer Fremdlingschaft konnte sie wegen der Menge ihrer Herden nicht tragen. So ließ sich Esau auf dem Gebirg Seir nieder. Esau, das ist Edom. Also, das Gebirge Seir ist sozusagen das Stammgebiet dann, wo die Edomiter gelebt haben. Und das wird auch später in der Bibel immer wieder sozusagen auch als Synonym verwendet, als Wort für Edom wird auch Seir genannt. Interessant ist hier, dass Esau einen großen Reichtum erwirbt. Wisst ihr noch, wie er gebettelt hat bei seinem Vater? Gib mir auch noch einen Segen. Er hatte den Segen Gottes verworfen. Das Erstgeburtsrecht. Er hat es verworfen. Und dann wollte er aber doch irgendeinen Segen haben. Und ja, Jakob hat ihm auch noch einen Segen gegeben. Aber darüber hinaus hat Gott ihm gesegnet. Einfach weil er ein Nachkomme Abrahams ist. Hat er ihn gesegnet. Hat ihm Reichtum gegeben. Das, was Esau besonders wichtig war. Materieller Reichtum. Nicht nur Jakob hat er gesegnet, sondern auch Esau. Wie sagt Jesus das? Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte lässt er regnen. Gott ist gut und barmherzig zu seinen Kindern, aber auch zu seinen Feinden. Und er sagt, seid ihr auch so. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Seid auch ihr gut zu denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. liebt eure Feinde. Esau spielt in Gottes Plan keine Rolle. Noch mehr, der Prophet Maleachi sagt, Gott spricht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Das, was er an Esau hasst, ist sein materialistisches Herz. Das geistliche Leben ist ihm völlig egal. Hauptsache, die Kohle stimmt. Aber Gott ist gut, wie gesagt, zu Freund und Feind. Dies ist die Generationenfolge Esaus, des Vaters von Edom auf dem Gebirge Seir. Dies sind die Namen der Söhne Esaus. Eliphas, der Sohn Adas, der Frau Esaus. Reguel, der Sohn Basemats, der Frau Esaus. Und die Söhne des Eliphas waren Teman, Omar, Zepho und Gatam und Kenas. Und Timna war eine Nebenfrau von Eliphas, des Sohnes Esaus, die gebar dem Eliphas Amalek. Das sind die Söhne Adas, der Frau Esaus. Interessant ist hier, in diesen Namen taucht der Name Eliphas auf, den man aus dem Buch Hiob kennt. Manche Ausleger sagen, ja, hier tauchen so ein paar Namen in diesem Kapitel auf, die auf das Buch Hiob verweisen, sodass manche Ausleger sagen, ja, das zeigt eigentlich, dass das Buch Hiob wahrscheinlich in dieser Zeit spielt, dass es eine sehr alte Geschichte ist. Aber ganz genau wissen wir das nicht. Eine andere Sache, die hier Erwähnung findet, ist die Herkunft Amaleks. Das sind die Amalekiter, die dann öfter auch auftauchen als besonders schwerwiegende, schlimme Feinde des Volkes Gottes. Die Amalekiter, die dann in 2. Mose 17 ankommen und das Volk Israel bedrängen. Im 5. Mose wird uns gesagt, dass sie von hinten an das Volk Gottes rankamen und sich an den Schwächeren vergriffen haben. Sie haben nicht den Kampf sozusagen Auge in Auge gesucht, sondern sie haben sich herangemacht, so wie die Schlange sich an Eva herangemacht hat. So hat sich Amalek herangemacht an das Volk Israel und hat die zurückgeblieben waren, die zu langsam waren, die Kinder, die Alten, die Kranken, an die haben sie sich rangemacht und haben sie umgebracht. Und darum hat Gott sie verflucht, die Amalekiter. Und hat gesagt, kein Amalekiter darf in das Volk Gottes hineinkommen. Kein Amalekiter darf da hineinkommen. Und für unsere Ohren klingt das sehr schwer. Wir denken so, oh ja, die armen Amalekiter-Kinder, ne? Was können die denn dafür, dass irgendwie ihre Vorfahren so böse waren oder so. Aber ich würde das folgendermaßen interpretieren. In Christus würde ich das folgendermaßen interpretieren. Denn in Christus gilt, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da gibt's keinen Ausschluss. Du gehörst zu den Deutschen. Nee, du gehörst da nicht zu. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es ist auch eine Wahrheit, dass Gott tatsächlich ein bestimmtes Volk erwählt hat. Und dass wir dazugehören dürfen aus den anderen Nationen, ist nicht, weil unsere Nation so toll ist. Nein, Gott hat die Nationen verworfen. Er hat die Deutschen verworfen. Aber du kannst zum Volk Gottes gehören, wenn du eingepfropft wirst in das Volk Gottes. Wenn du dazukommst, wenn du aufhörst, ein Amalekiter zu sein. Wenn du deine Identität nicht darin findest, dass du ein Amalekiter bist, dann kannst du ein wahrer Israelit werden. Ein Kind Gottes, ein Teil des Volkes Gottes. In dem Sinne sind wir, heutzutage wird ja diskutiert über die identitäre Bewegung, ne? die Identitären. Ja. Sie wollen uns neu ein Bewusstsein schaffen darüber, dass wir ja als Menschen eine Identität brauchen. Und zu dieser Identität gehört unser Volkstum sozusagen. Ja. Wo wir herkommen, wo wir geboren sind, von wem wir herstammen. Das ist sehr wichtig und sehr wesentlich für unsere Identität. Für uns als Christen, sagt Paulus in Philipper 3, sagt er, wir aber sind, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich bin kein Deutscher mehr. Natürlich bin ich noch Deutscher. Aber meine Identität ist in Christus. In Christus ist es eine neue Kreatur. Da ist nicht mehr Deutscher oder was haben wir denn noch hier für Nationen? Haben wir noch ein paar Nationen hier irgendwo? Sind alles nur Deutsche hier, ne? Heute. Gut, egal. Ihr wisst, ne? Alle möglichen anderen Nationen. Wir sind in Christus. Und dann finden wir hier in den Aufzählungen jetzt der Nachkommen Esaus ab Vers 15, dies sind die Fürsten der Söhne Esaus. Da werden die Fürsten aufgezählt. Und dann später wird hier in Vers 31 von den Königen gesprochen. Dies sind die Könige, die im Land Edom herrschten, bevor ein König über die Söhne Israel regierte. Edom fing damit an, Könige einzusetzen. Könige regierten in Edom unter den Edomitern. Sie haben Könige eingesetzt. Wir werden später, irgendwann dann, ne, werden wir dann mal, wenn wir so weit kommen, werden wir lesen von dem, wie in Israel ein König eingesetzt wurde. Und vielleicht erinnert ihr der ein oder andere sich daran, wie das war. Israel wollte einen König haben, so wie die Nationen um uns herum. Wir wollen einen haben, an dem wir uns festhalten können. Einer, der uns vorangeht, der unsere Kriege führt. Wir brauchen einen König. Wir brauchen einen Führer. Einen starken Führer, der uns repräsentiert, der uns vorangeht, der unsere Kriege führt. Und Gott hat gesagt, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Und Samuel, der Prophet, ihm gefiel es auch nicht. Und er sprach mit Gott darüber, er betete. Und Gott sagte zu ihm, gib ihnen diesen König. Aber sei nicht persönlich davon irgendwie beleidigt. Weil Samuel war auch vielleicht ein Stück in seinem Fleisch persönlich getroffen, weil er ja der Prophet und oberste Richter Israels gewesen war. Und er empfand das sicherlich auch als eine persönliche Verletzung. Aber Gott hat zu ihm gesagt, fühl dich hier nicht persönlich verletzt. Sie haben mich verworfen. Denn Gott ist der König über sein Volk. Und er ist der einzig wahre König. Er ist der einzig wahre Regent. Aber er hat gesagt, okay, gib ihnen einen König. Und dann hat er sich, nachdem dieser König es nicht geschafft hat, die Amalekiter auszulöschen, hat er gesagt, dieser König, das ist nicht der König, den ich haben möchte. Ich suche mir einen Mann nach meinem Herzen. Und dann hat er David gefunden und hat David als König über Israel gesalbt. Und durch David, oder David ist dieser eine König, dieser eine Christus, das Wort Christus bedeutet ja König oder Messias, bedeutet König. Dieser eine König, durch den Gott selbst regieren will auf dieser Erde. Die Edomiter aber hatten viele Könige. Jede Stadt hat sich ihren eigenen König eingesetzt. Es kommt alles darauf an, dass wir den wahren König akzeptieren, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir ihm folgen. Wir sind Bürger des Himmels. Wir folgen unserem König Jesus. Er war kein starker Führer, er war ganz schwach. Am Kreuz von Golgatha hat er unsere Sünde getragen. Geistlich war er ganz stark, aber wenn du ihn anschaust, denkst du, er ist ganz schwach. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Er ist ein wunderbarer König, der einzig wahre König. Wir gehören nicht zu den Völkern mehr, sondern wir gehören zum Volk Gottes durch ihn. Er wollte nicht nur das Volk Israel sammeln, sondern er wollte alle Völker sammeln, dass sie alle dem einen König folgen und dem einen König dienen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, damit wir deine Kinder sein können. Danke, dass du uns liebst, dass wir die Kinder deines Glücks sind, obwohl es für dich Unglück bedeutet hat, obwohl du dein Leben gelassen hast, Herr, so freust du dich über uns, dass wir Leben haben. Und wir wollen das jetzt feiern. Wir wollen uns daran erinnern, was du für uns getan hast, damit wir Leben haben, damit wir zu deinem Volk gehören, damit wir dem einen wahren König folgen, damit wir dem einen wahren Gott gehören, zweimal, damit wir teilhaben an der ewigen Herrlichkeit. Und wir feiern dieses Mal in Erinnerung an deinen Tod, bis du kommst, Herr. Und wir beten, komme bald, Herr. Segne jetzt das Brot und den Kelch, dein Leib für uns gebrochen, dein Blut für uns vergossen. Wir wollen das nehmen in Erinnerung an das, was du für uns getan hast, und wollen uns neu dazu entscheiden, unser eigenes Leben auf den Altar zu legen, unser eigenes Haus auf dich, auf das Fundament, auf Christus zu bauen und das Fleisch gestorben sein zu lassen. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du uns alle einlädst, jetzt das Mahl zu nehmen. Kommt her, alle, die ihr durstig seid. Trinkt, esst. Es ist euch gegeben. Amen.